Hallo und herzlich willkommen zu den Mediennachrichten am 9.05.2018. Heute vor 12 Jahren wurde der UN-Menschenrechtsrat das erste Mal gewählt. Gestern erst musste sich Deutschland vor dem UN-Menschenrechtsrat wegen Pressefreiheit verantworten. Und genau damit hat sich Lorenz beschäftigt. Dafür hört ihr gleich was in den Mediennachrichten. Die Presse wird allerdings nicht nur geschützt, sondern hat in der Vergangenheit auch viel Mist gebaut. Fake News heißt da das Stichwort. Gegen die Fake News setzt sich zwar die Presse selbst eigentlich zur Wehr, aber im Endeffekt liegt es an einem selbst, nicht auf Fake News reinzufallen. Deshalb habe ich mich mit einer Webseite beschäftigt, die das Erkennen von Fake News einfacher machen soll. Das Leben einfacher machen soll auch die App Blindgänger, die Nadja sich angeschaut hat. Die Blindgänger-App hilft nämlich sehbehinderten Menschen, die gerne ins Kino gehen, die Filme noch mehr und voll zu genießen. Aber jetzt erstmal die Kurzmeldung der Woche.
Herzlich willkommen zu den Mediennachrichten Kurznachrichten, wo wir auf die vergangene Woche blicken und schauen, was in der Welt der Medien und der Technik so passiert ist. Die walisische Polizei markierte beim Champions League-Finale 2017 fälschlicherweise mehr als 2000 Menschen als potenzielle Straftäter. Der Guardian schreibt, dass die Polizei in Wales mithilfe von Gesichtserkennungssoftware potenzielle Straftäter beim Champions League-Finale 2017 erkennen wollte. Dabei seien mehr als 90% der erkannten potenziellen Straftäter falsch eingeordnet worden. Der Technologie zugrunde liege ein Algorithmus, der Gesichter von Fahndungslisten mit den Bildern von Überwachungskameras abgleiche. Ein Sprecher der Polizei erkläre, der Grund für die hohe Fehlerquote sei die schlechte Bildqualität der liefernden Behörden, sowie dass es sich um einen ersten großen Einsatz der Gesichtserkennungstechnologie handle. Außerdem betone der Sprecher, es habe keine Verhaftungen infolge einer fehlerhaften Gesichtserkennung gegeben. Der Mitbegründer von WhatsApp, Jan Koum, verlässt Facebook. Wie die Zeit berichtet, habe Jan Koum letzte Woche angekündigt, Facebook zu verlassen. Wie die Washington Post berichte, sei der Datenaustausch zwischen Facebook-Diensten, die Verschlüsselung von Nachrichten und die strategische Ausrichtung von Facebook maßgeblich für den Ausstieg von Jan Koum verantwortlich. Jan Koum vertrete eine strikte Haltung gegen Werbung auf WhatsApp. Als Facebook im Jahre 2014 WhatsApp übernahm, wurde zugesichert, dass Facebook keine Daten von WhatsApp-Nutzern verwenden werde. Seitdem wurden allerdings die AGBs von WhatsApp so geändert, dass Facebook die Telefonnummern von WhatsApp-Nutzern einsehen könne. Außerdem wurden Kontaktlisten von WhatsApp an Facebook weitergeleitet, um mehr Einsicht in die Beziehungen zu erhalten und mögliche Freundschaftsvorschläge auf Facebook zu ermöglichen. Mit dem Verlassen von Jan Koum wird es wahrscheinlicher, dass WhatsApp mit Werbung versehen werden könne. Der für die Messenger-Dienste verantwortliche Facebook-Manager David Marcus kündigte in einem TV-Interview an, WhatsApp mehr für Werbung zu öffnen. Twitter speicherte Passwörter seiner Nutzer in Klartextform. Darüber berichtet der WDR. Bei der Speicherung von Passwörtern in unverschlüsselter Form gäbe es bedenkliche Sicherheitslücken. Grund für die Speicherung der Passwörter in Klartextform sei laut Twitter eine technische Panne. Es gäbe zwar keinen Hinweis darauf, dass die Sicherheitslücke der Klartextpasswörter ausgenutzt worden sei, allerdings sollten sicherheitshalber Twitter-Nutzer ihr Passwort ändern. Bei der Republika 2018 letzte Woche erhielt die Bundeswehr keinen Stand. Media.de berichtet, die Veranstalter hätten der Bundeswehr im Vorfeld den Zutritt verweigert, sollte die Bundeswehr nicht auf das Tragen von Uniformen verzichten. Die Veranstalter begründen diese Einschränkung damit, dass sich die Besucher von Uniformen verunsichert gefühlt hätten. Ausnahme hierfür sei die Polizei, welche notwendigerweise uniformiert vor Ort präsent war. Als Protest dagegen erschien die Bundeswehr in Uniform vor dem Veranstaltungsort. Zusätzlich haben die Bundeswehrsoldaten einen Werbetruck aufgestellt, sowie Republika-Besucher angesprochen und Flyer verteilt. Die Veranstalter der Republika berichten von Beschwerden von Seiten der Besucher gegen das aggressive Auftreten der Bundeswehrsoldaten. Bereits letztes Jahr sei der Bundeswehr ein Stand auf der Republika verweigert worden. Grund dafür war laut Angaben der Veranstalter eine zu späte Anmeldung des Standes. Und jetzt noch eine Servicemitteilung. Reporter ohne Grenzen stellt ein Online-Tool vor, mit dem es möglich sein soll, eine Analyse eigener Telefonverbindungsdaten durch den Bundesnachrichtendienst zu unterbinden. Reporter ohne Grenzen stellte letzte Woche bei der Digitalkonferenz Republika den Bitte-nicht-durchleuchten-Generator vor. Dieses Tool basiere auf einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, welches die Speicherung und Nutzung von Telefondaten von Reporter ohne Grenzen untersagte. Mithilfe des Online-Tools könnte sich nun jeder auf dieses Urteil berufen und beim Bundesnachrichtendienst beantragen, ebenfalls die Analyse der eigenen Telefondaten zu untersagen. Zu finden ist das Online-Tool auf der Webseite von Reporter ohne Grenzen als BND-Generator. Das war's auch schon mit den Kurznachrichten für den 9. Mai. Euch noch viel Spaß beim weiteren Programm.
In Deutschland gilt die Pressefreiheit als hohes Gut. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern können sich Journalistinnen und Journalisten frei äußern und müssen nicht befürchten, dafür bestraft zu werden. Der Deutsche Presserat setzt sich dafür ein, dass die Pressefreiheit im Land gewährleistet wird. Auch international wird die Entwicklung der Pressefreiheit beobachtet. Der Menschenrechtsrat der UN führte dazu 2007 das sogenannte periodische Überprüfungsverfahren ein. Gestern, am 8. Mai 2018, musste sich die Bundesregierung vor dem UN-Menschenrechtsrat verantworten.
Dieses Überprüfungsverfahren hat den Zweck, dass jeder UN-Staat, jedes UN-Mitglied regelmäßig überprüft wird mit Hinblick auf seine Menschenrechtssituation. Das ist zunächst mal ja was sehr Gutes, dass tatsächlich auch jedes Land, also da wird niemand ausgespart und niemand irgendwie stigmatisiert, sondern einfach jeder ist regelmäßig dran, alle 5 Jahre. Und ja, das dient dazu, dass dann einerseits die anderen Mitgliedstaaten Kritik üben können, Anregungen geben können und sich das Land dazu auch äußern muss und dann auch bis zur nächsten Runde ein Feedback sozusagen geben muss, was es denn jetzt gemacht hat mit Blick auf diese Empfehlungen und Kritik. Und es dient aber auch dazu, dass die Zivilgesellschaft ebenfalls Kritik einbringen kann und da auch Gehör findet.
Das sagt Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen. Deutschland ist im internationalen Vergleich der Pressefreiheit auf Platz 15 von 180 berücksichtigten Ländern. Die Weltkarte der Pressefreiheit wird jedes Jahr von Reporter ohne Grenzen erstellt. In die Bewertung fließt ein, wie viele Journalistinnen und Journalisten in den Ländern verfolgt, inhaftiert und getötet werden. Außerdem wird die Haltung der Regierung zur freien journalistischen Arbeit und auch die geltenden Landesgesetze berücksichtigt.
Also im internationalen Vergleich steht es mit Sicherheit nicht schlecht um die Pressefreiheit in Deutschland, aber das heißt nicht, dass es keine Defizite gäbe. Und auf diese Defizite wollen wir durchaus hinweisen und dieses Verfahren dazu nutzen, um auch deutlich zu machen, dass eben nicht alles in Butter ist und dass man diese Defizite durchaus ernst nehmen sollte und dass das Dinge sind, an denen auch die Bundesregierung weiter arbeiten sollte.
Im Vorfeld zu der Anhörung vor dem Ausschuss der 192 UN-Mitgliedstaaten werden auch immer sogenannte Schattenberichte von zivilgesellschaftlichen Vereinigungen eingereicht. In diesen wird auf Defizite in der Pressefreiheit hingewiesen. Auch Reporter ohne Grenzen haben einen solchen Schattenbericht eingereicht.
Was dort erwähnt wurde, ist, dass die Bundesregierung Empfehlungen aus China und Iran aufgegriffen habe. Und das sind eben Empfehlungen aus diesem UPR-Verfahren, aus dieser Menschenrechtsüberprüfung, aus der letzten Runde. Wie gesagt, die Staaten machen da wechselseitig Vorschläge, Anregungen, Kritik. Und dazu muss man sich dann verhalten. Und da gab es eben von China und Iran in der vergangenen Runde, als Deutschland das letzte Mal dran war mit dieser Überprüfung, wurde als Defizit bemängelt, dass es an Regelungen mangele gegen Rassismus zum Beispiel im Internet oder islamfeindliche Äußerungen. Und die Bundesregierung hat nun als Antwort darauf in diesem Bericht jetzt das NetzDG präsentiert und verkauft. Und das zeugt zumindest von einer gewissen Arglosigkeit und, glaube ich, von einem Mangel an Verständnis dafür, in was für einem problematischen Umfeld man sich da als deutsche Regierung bewegt, weil man einfach davon ausgehen muss, nach allem, was wir beobachten, wie mit Meinungsfreiheit in Ländern wie China und Iran umgegangen wird, die also zum Beispiel auf unserer Rangliste der Pressefreiheit wirklich sehr, sehr weit unten stehen und sehr schlecht abschneiden.
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja in den letzten Wochen und Monaten massiv diskutiert wird, spielt also auch in dem periodischen Überprüfungsverfahren eine Rolle. Allerdings ist es nicht leicht abzuschätzen, wie sich das Gesetz auf die journalistische Arbeit auswirken wird.
Direkte Auswirkungen, das kann man gar nicht sagen, zumindest noch nicht. Also ich kenne noch keine Zahlen, dass man jetzt sagen würde, so und so viel wurde da gelöscht. Das ist auch ein bisschen Teil des Problems beim NetzDG, das wir im Vorfeld auch schon immer bemängelt haben. Da wurde jetzt plötzlich ein Riesenproblem behauptet, von dem gar nicht so klar ist, inwieweit das denn tatsächlich der Fall ist. Also dass es jetzt das Netz und die sozialen Medien von Hassäußerungen überschwemmt worden seien, geschweige denn von Fake News, wie das ursprünglich da auch in der Diskussion immer mal hieß. Und dieser Begriff ist auch jetzt in diesem UN-Verfahren seitens der Bundesregierung wieder aufgegriffen worden. Das ist schon problematisch, weil das so eine Begrifflichkeit ist, die in repressiven Staaten sehr oft ins Feld geführt wird, um dann wirklich Journalisten zu verfolgen und vor Gericht zu stellen. Also nicht, das passiert hier nicht, da haben wir auch einstweilen keine Sorge. Aber dass man sich in eine solche Nachbarschaft begibt, ist sehr problematisch.
Für Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen stellt auch die Überwachung von Journalistinnen und Journalisten ein Problem dar.
Im Vergangenen vergangenen Jahr kam ins Gesetz der Einsatz des Staatstrojaners im Strafverfahren. Das war bislang nicht der Fall, dass der dort eingesetzt werden konnte. Und da gibt es auch gar keine Ausnahmeregelungen für Journalisten. Die können davon betroffen sein. Und ja, im normalen Strafverfahren sozusagen ist das schon eine relativ niedrige Hürde. Dort so etwas Weitreichendes wie ein Staatstrojaner eingesetzt werden kann. Das finden wir durchaus problematisch. Auch zum Beispiel diese neue Behörde, die geschaffen wurde, CITES, letztlich mit dem Ziel, Überwachungstechnologie zu knacken und verschlüsselte Kommunikation zugänglich zu machen für Sicherheitsbehörden.
Doch nicht nur die journalistische Arbeit kann durch die Überwachung eingeschränkt werden. Es ist dadurch auch schwierig, Informationen und deren Quellen geheim zu halten. Besonders wenn es darum geht, Missstände in Firmen und Regierungen aufzudecken, ist es wichtig, dass diese Menschen geschützt werden. Doch es geht nicht nur um bekannte Whistleblower, wie zum Beispiel Edward Snowden.
Oft geht es ja eher darum, dass zum Beispiel Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von Industrieunternehmen zum Beispiel Fehlentwicklungen, Korruption, Verstöße gegen ethische Richtlinien publik machen und dann auch dafür große Nachteile erleiden können, bis zur Entlassung oder Mobbing. Da gibt es in Deutschland nach wie vor kein Gesetz. Und schon in der letzten Legislaturperiode hatte die Große Koalition sich zumindest in den Koalitionsvertrag geschrieben, sich das mal anzuschauen, inwieweit man denn da internationalen Vorgaben gerecht werde, und passiert es eigentlich nichts. Das ist schon ein sehr schwaches Bild.
Deswegen muss sich Deutschland nun verantworten. Aber ob und wie sich etwas tut, bleibt abzuwarten. In Deutschland gilt die Pressefreiheit angeblich als ein hohes Gut. Hoffen wir, dass die Verantwortlichen dies nicht nur als Phrase benutzen.
Ich denke nicht, dass sich da jetzt unmittelbar etwas ändert. Das ist zunächst mal, glaube ich, eine, soweit ich das durchblicke, eine sehr formalisierte Angelegenheit, wie das abläuft beim UN-Menschenrechtsrat. Wir würden uns natürlich hoffen, dass das Ergebnis dann ist, dass man auch die Kritik aus der Zivilgesellschaft zur Kenntnis nimmt. Das hat zum Beispiel im Vorfeld des NetzDG, bevor das verabschiedet wurde, deutlich zu wenig stattgefunden. Inzwischen wurde ja auch von der Bundesregierung bis hinauf zur Bundeskanzlerin eingeräumt, dass man das durchaus nochmal angehen will und muss und dass es da noch Entwicklungspotenzial gibt, um da etwas Vernünftiges draus zu machen. Da hoffen wir uns letztlich, dass das vielleicht die Kritik dann irgendwann doch Früchte trägt.
Am I making this presentation directly to the American people? With the media present, which is an honor to have you this morning, because many of our nation's reporters and folks will not tell you the truth.
Wie erkennt man Fake News? Wenn du das in die Suchmaschine deines Vertrauens eingibst, dann tauchen eine ganze Menge Tutorials und Anleitungen auf. Die meisten davon interessanterweise auf Nachrichtenseiten, wie zum Beispiel der Tagesschau, dem Fokus oder auch dem ZDF. Aber all diese Anleitungen lassen sich eigentlich sehr kurz zusammenfassen. Um zu erkennen, ob eine Nachricht Fake News ist, muss man selber die Quellen überprüfen, zu einem Faktenchecker werden. Und um das zu trainieren, gibt es jetzt eine Webseite.
Das Ziel von Fake News ist letztlich heuristisches Wissenstool. Also uns geht es darum, wirklich für Leute, die vielleicht wenig Zeit haben und sich auch nicht allzu intensiv bisher mit Quellen auseinandergesetzt haben, die Möglichkeit zu bieten, um kontroverse Fragen der Politik und Gesellschaft aufzubereiten und gleichzeitig vor allem dafür Interesse zu wecken. Und das Ganze in einem spielerischen Grundgerüst.
Fake oder News.de erinnert vom Design her ein wenig an eine Handy-App mit sehr einfachem, modernen Design. Es gibt einen schwarzen Balken am Rand und oben und unten mit weißer Schrift und farbige Ladebalken und natürlich passende Bilder zu jedem Thema. Inhaltlich wird dir zuerst eine Aussage entgegengeschleudert. Zum Beispiel sowas.
Die EU plant, Staaten finanziell zu belohnen, wenn sie den Sozial- und Arbeitnehmerrechteabbau im eigenen Land vorantreiben.
Unter dieser Aussage kannst du dann anklicken, ob du diese Aussage für wahr oder für falsch hältst. Wenn du richtig liegst, bekommst du Punkte. Wenn nicht, bekommst du einen Punkteabzug. Dazu gibt es dann noch ein Zeitlimit, damit du nicht schummeln und einfach nachgucken kannst. Egal, ob du jetzt richtig oder falsch geraten hast, kommt im zweiten Schritt die Auflösung in einem kurzen Text. Im nächsten Tab findest du dann eine Liste von Quellen, damit du die Aussage selbst überprüfen kannst. Und ganz am Ende siehst du noch eine Statistik, wie andere SpielerInnen abgeschnitten haben. Ich persönlich verstehe es nicht so ganz, warum ich Punkte bekomme, wenn ich richtig liege und meistens nur geraten habe und nicht, je nachdem, ob ich jetzt Quellen wirklich überprüft habe oder nicht. Also, zumindest ist mir aufgefallen, dass ich meistens die Quellen nicht überprüfe aus Faulheit. Ich nehme einfach den kleinen Aussagetext als wahr an. Das ist natürlich genau das, was die Seite versucht, nicht beizubringen. Aber vielleicht bin ich auch einfach kein Game Designer und ansonsten würdest du sehr zu einem Lehrspiel werden. Und dabei zeigt sich auch, was man gerne schnell vergisst und was einem die Seite eigentlich versucht beizubringen.
Wir halten es für absolut falsch, Wahrheitsprüfer oder Faktenfinder zu spielen. Das tun wir auch selber nicht. Also das möchte ich explizit betonen, weil wir fest daran glauben, dass jeder selber diese Kompetenz für sich weiterentwickeln muss und niemals abgeben darf. Und deswegen ist unser ganzer Aufbau auch schon so gewählt, dass immer der User, der Nutzer selber sich mit Informationen auseinandersetzen muss, affektiv, und dann hinten raus die Möglichkeit bekommt, transparent aufbereitete Quellen nachzuprüfen, sich einzulesen, tiefer damit auseinanderzusetzen und für sich den Schluss zu ziehen, was glaube ich, auf welcher Quellengrundlage kann ich diese Annahme hinnehmen und sich über den Weg quasi somit auseinandersetzen.
Absolute Objektivität kann eben nie gegeben werden. Egal, ob bei einem Zeitungsartikel, im Fernsehen oder im Radio. Man kann bestenfalls versuchen, sowohl Pro- als auch Kontra-Stimmen, also viele verschiedene Meinungen, zu Wort kommen zu lassen. Das zumindest versucht Fake- oder News.de. In den Quellen findet man neben den offiziellen Dokumenten häufig Einschätzungen, Interpretationen aus verschiedensten Ecken des politischen Spektrums. Von der Taz über das Handelsblatt bis zum Bayerischen Rundfunk. Und auch von vielen kleineren Nachrichtenportalen, die einen besonderen Themenschwerpunkt haben. Die Quellen muss man sich letztendlich eben selber trotzdem durchlesen. Gegen Fake News hilft kein Protest und keine Gamification, sondern nur selbst zum Faktenchecker werden. Wenn ihr jetzt also wissen wollt, ob es stimmt, dass die EU plant, Staaten finanziell zu belohnen, wenn sie den Sozial- und Arbeitnehmerrechteabbau in eigenem Land vorantreiben, dann müsst ihr das selbst überprüfen. Zum Beispiel auf fake- oder news.de oder einfach mit Quellen aus der Suchmaschine eures Vertrauens.
One of the reasons that I'm here today is to tell you the whole Russian thing, that's a ruse. Russia is fake news. Russia, this is fake news. Well, I own nothing in Russia. I have no loans in Russia. Talk all you want about Russia. I don't have any deals in Russia. Tomorrow the headlines are going to be Donald Trump rants and raves. The press is out of control. Dishonesty is out of control. We're not gonna let it happen because I'm here again to take my message straight to the people. Russia is a ruse. Fake. It's all fake news. It's all a ruse. Not true. It's all fake news. Russia is a ruse. Fake. It's all fake news. The news is fake because so much of the news is fake.
Die Seite Fake oder News könnt ihr unter fakeodernews.de oder fakeornews.de finden. Alles zusammengeschrieben. Als Sehbehinderter oder Blinder ins Kino gehen, das passt im ersten Moment nicht so zusammen. Denn ein großer Teil fällt weg. Bei den Actionfilmen hört man dann nur irgendwelche Soundeffekte die Hälfte der Zeit. Boom und eine Explosion. Aber damit man auch als Sehbehinderter einen Actionfilm und auch andere Filme gut genießen kann, gibt es jetzt eine Möglichkeit, eine App, die einen dabei unterstützt.
Ein Blick durch einen Krankenhausgang. Inhalatoren und verschiedene Aufsätze auf einer Ablage. Ein Monitor zum Überwachen der Vitalfunktion. Plakate an einer Wand zeigen den Aufbau der menschlichen Lunge. Männerhände blättern in einem Laborbefund mit tabellarischen Zahlenwerten. Der Mann ist Mitte 40, hat kurzes braunes Haar, er trägt einen weißen Arztkittel. Auf seinem Namensschild steht Dr. Breuer.
Was wir gerade gehört haben, ist ein Ausschnitt aus dem Film Solange ich atme, hoffe ich. Zu hören war nicht nur der Filmton, sondern auch die Audiodeskription. Wenn die Berlinerin Barbara Fickert ins Kino geht, dann hören sich Filme für sie so an. Sie ist von Geburt an stark sehbehindert. Dennoch geht sie leidenschaftlich gern ins Kino, auch wenn sie mittlerweile auf der Leinwand fast nichts mehr erkennen kann. Kino als visuelles Medium schließt sich für Barbara Feker trotz ihrer Sehschwäche nicht aus. Sie nimmt das Filmgeschehen, das im Bild Dargestellte, über den Ton wahr.
Zum einen über die Geräusche, die von der Leinwand kommen, wie jeder andere auch. Also die Dialoge, die Filmmusik, die Filmgeräusche. Und im günstigsten Fall dann auch noch über eine Hörfilmbeschreibung, die Beschreibungen der Dinge, die man eben nicht hören kann. Oder erhören kann, wie zum Beispiel die Filmfiguren aussehen, die Umgebung, die Handlungsorte.
Barbara Fickert gehört zu den 1,85 Millionen blinden und sehbeeinträchtigten Menschen in Deutschland. Lange war es ihr und anderen Betroffenen nicht möglich, gemeinsam mit nicht sehbehinderten Menschen Filme im Kino zu erleben. Dank Smartphones ist dies nun möglich. 2013 wurden gleich zwei Apps entwickelt, die sich an Menschen mit Sehbehinderung und Hörschwäche richten. Sie nennen sich Greta und Starks.
Wir haben Greta entwickelt und Starks. Greta für Audiodeskription und Starks für Untertitel. Damit kann dann jeder jeden Film in jedem Kino und jeder Vorstellung anschauen. Auf dem eigenen Smartphone, mit seinen eigenen Kopfhörern und den eigenen Freunden, mit denen man den Film sehen will. Kino einfach erleben. Mit Greta und Starks. Jetzt kostenlos für alle Smartphones, im App Store oder bei Google Play erhältlich. www.greta-und-starks.de. Gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Filmförderungsanstalt, dem Medienbord Berlin-Brandenburg und dem Schweizer Bundesamt für Kultur.
Es gibt immer zwei Schritte, die getan werden müssen, um einen Film mit der App Greta ansehen zu können. Zuerst muss eine barrierefreie Fassung des Films produziert werden, die dann auf dem Server der App bereitgestellt wird, wo sie dann in dieser Filmfassung heruntergeladen werden kann. Barrierefreie Fassung heißt, dass der Film anhand einer Version mit Audiodeskription zugänglich ist. Eine Audiodeskription ist eine knappe Beschreibung von wichtigen Handlungselementen, Gestik, Mimik und der dramaturgisch relevanten Umgebung. Diese Beschreibung erfolgt normalerweise in den Dialogpausen des Films. Diese Audiodeskription ist mit der App Greta dann per Kopfhörer zu hören. Das war nicht immer so.
Es gibt ja auch schon seit vielen Jahren die Möglichkeit einer offenen Audiodeskription. Das heißt, im Kinosaal wird denn beides abgespielt. Da hört man denn die Hörfilmbeschreibung, können denn alle hören. Ne? Diese Möglichkeit sind denn vereinzelte Veranstaltungen. Die gibt es schon seit einer längeren Zeit, aber das sind halt ganz vereinzelte Veranstaltungen, sage ich mal. Aber dass man eben mit dieser App einen Film erleben kann für sich, wann man das will und wo man das will, das gibt es. Wie gesagt, seit Dezember 2013 und der erste Film war Imagine.
Und das war auch der erste Film, den Barbara Fickert mit der App erlebt hat. Sie wurde zur Premiere von Imagine eingeladen, um über den Film und die App auf ihrem Internetblog Blindgängerin zu schreiben.
Und dann dachte ich erst, oh Gott, das schaffst du nie mit dem Schreiben. Und dann ging das aber schneller als gedacht und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Eine gute Freundin hat mich noch so ein bisschen angestupst, da meinen Blog zu versuchen. Ja, und so kam die Idee, den haben wir ein bisschen nach Namen gesucht, da sind ja auch schon viele vergeben. Und Blindgängerin fanden wir alle ganz, ganz lustig und witzig und dann ging es eigentlich los.
Seitdem bloggt sie über ihre Kinoerfahrung. Den Blog hat sie mit Unterstützung der sogenannten Kinoblindgänger erstellt. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die Audiodeskriptionen für internationale Arthouse-Filme und erweiterte Untertitel für den deutschsprachigen Raum erstellt. Aber auch an dieser Stelle gibt es noch Verbesserungspotenzial.
Ja, das Angebot vergrößern, da geht immer noch eine ganze Menge. Das Angebot vergrößern, einmal überhaupt, dass Filme eine barrierefreie Fassung haben. Das sind dann die internationalen Filme. Im Jahr starten ungefähr 600 Filme in den Kinos. Und über die Hälfte, kann man sagen, sind internationale Filme. Und die Filme von Universal, wie jetzt zum Beispiel Jurassic Park, der neue, oder von Disney ist jetzt wieder einer gestartet, die machen das ist ganz großartig, die machen alle ihre Filme barrierefrei, aber dann ist auch schon so ziemlich Schluss. Dann gibt es mal so eine Einzelgeschichte, aber die ganzen Arthouse-Filme, wie zum Beispiel La La Land oder Moonlight, da gab es keine barrierefreie Fassung und da müsste man eigentlich noch eine Lösung finden, was aber irgendwie sehr schwierig ist, weil sich für den internationalen Film keiner zuständig fühlt, weil eben keine deutschen Fördergelder fließen. Das muss noch viel passieren, ja. Ich freue mich immer, wenn sich die Medien für das Thema interessieren und man das mal so ein bisschen erklären kann auch. Weil ich stelle auch immer wieder fest im Kino, die Leute, die schauen manchmal ganz entgeistert, was machen sie denn im Kino? Das ist immer noch den Leuten immer ziemlich unbegreiflich, wie das funktioniert. Aber es funktioniert.
Wer die Kampagne der Kinoblindgänger GmbH unterstützen will, kann auf der Internetseite kinoblindgänger.com die Daten für das Spendenkonto finden und einen finanziellen Beitrag dafür leisten, dass noch mehr Filme in den Apps Greta und Starks erscheinen. Den Internetblog von Barbara Fickert findet man unter der Adresse blindgängerin.com. Auf diesem kann jeder von ihren neuesten Kinoerlebnissen erfahren. Diese macht sie natürlich immer zusammen mit der App Greta, die sich mittlerweile zu einem treuen Begleiter entwickelt hat. Dafür ist lediglich ein Smartphone nötig. Damit wird auf einfachste Art und Weise Seh- und Hörgeschädigten die Möglichkeit gegeben, Kinofilme zu erleben.
Er lehnt seine Stirn an Jennys. Silbergraue Schrift auf hellem Grund. Sina Martens als Jenny. David Langer als Paul. Wassertropfen auf einer Glasscheibe. Dahinter ist das Bild weiß. Die Konturen der Tropfen verschwimmen. Sie werden unscharf und verschwinden. An anderer Stelle treten Tropfen aus der Unschärfe hervor. Regie: Diana Schumann. Kamera: Fee Scherer. Produziert von Sozialhelden e.V. Langsam blendet der Titel ein. Solange ich atme, hoffe ich.
Das waren die Mediennachrichten für den 9.05.2018. Unsere Mediennachrichten könnt ihr nachhören auf radiokorax.de oder auf freieradios.net. Und jetzt viel Spaß weiter im tagesaktuellen Programm.